Amorphis-Grube von Edna Schuchart, erschienen im Verlag Aronis-Kollektion. Klappentext. Für Karin Comtes-Dicke. Nicht nur, dass ihr Mann Frank sie mit einer bedeutend jüngeren Frau betrügt, ihre exaltierte Schwiegermutter will unbedingt bei ihrem Sohn einziehen, ihr Sohn Oliver hat sein Studium geschmissen und will irgendwas oder am liebsten nichts machen und Tochter Nadine ist schwanger. Für die werdende Mutti steht fest, dass Oma Karin das Baby nimmt, denn Nadine will nach der Geburt unbedingt weiterarbeiten. Schließlich will sie später mal nicht enden wie Karin, als langweilige, farblose, leicht verblödete Hausfrau. Als sich eben diese langweilige, farblose, leicht verblödete Hausfrau strikt weigert, die Oma fürs Grobe zu spielen, wendet sich die komplette Familie gegen sie. Wie kann man als Mutter und werdende Großmutter aber auch so egoistisch sein, eigene Pläne zu haben? Oma fürs Grobe von Edna Schuchart. Die Männer saßen bereits am gedeckten Tisch und unterhielten sich über berufliche Dinge. Als Karin die Torte auf den Tisch stellte, blickte Kevin auf und strahlte sie mit glänzenden Kinderaugen an.
»Die sieht ja super lecker aus.«
Er sah zu Nadine.
»Deine Mutter ist wirklich eine tolle Hausfrau.«
»Ich weiß«, schnappte Nadine spitz. »Aber denke ja nicht, dass ich ihr nacheifern werde. Mich macht man nicht zur Familiensklavin, auch du und das Baby nicht.«
»Aber das habe ich doch auch gar nicht gemeint«,
murmelte Kevin und zog den Kopf ein.
»Schätzchen, da sich ein Kind nicht selber erzieht und versorgt, wirst du wohl die Rolle der Hausfrau und Mutter übernehmen müssen, ob du willst oder nicht«,
wandte Frank mit väterlichem Tadel im Unterton ein.
»Oder willst du dir euer Kind auf den Rücken binden und mit in die Sparkasse nehmen?«
»Natürlich nicht!« Nadine sandte einen »Nun sag du doch auch mal was, Blick« zu Kevin. »Wir haben uns darüber natürlich Gedanken gemacht.«
»Und welche?« fragte Karin alarmiert. »Ich kenne nur die Lösung, dass einer von beiden für eine gewisse Zeit zu Hause bleiben muss.«
»Aber Mama, bitte, die Zeiten haben sich geändert, seit du das letzte Mal arbeiten gegangen bist«,
musste sie sich von ihrer Tochter belehren lassen.
»Bist du überhaupt mal arbeiten gegangen?«
»Nun mal nicht so hochnäsig, meine Tochter«,
warnte Frank, was in Karin sofort ein warmes Glücksgefühl aufsteigen ließ. »Ich bin ihm also doch nicht ganz egal«, dachte sie froh.
»Eure Mutter hat eine Lehre als Bürokauffrau gemacht und in den ersten Jahren auch noch kräftig in unserer Firma ausgeholfen, obwohl ihr da schon längst auf der Welt wart.«
»Ja, ich weiß, Papa, aber trotzdem hat sich seitdem einiges geändert«, beharrte Nadine und sah erneut zu Kevin. »Ehrlich, Mutsch, die Zeiten sind vorbei, in denen man sich während und nach der Schwangerschaft aus dem Berufsleben verabschiedete. Heute bringen die Familien alles unter einen Hut. Die modernen Mütter arbeiten oder studieren, versorgen zusammen mit ihren Partnern das Kind und den Haushalt und haben außerdem noch Zeit für ein Hobby.« Karin beugte sich zu ihrer Tochter herunter und sah sie eindringlich an.
»Und wo? Im Werbefernsehen oder in Hera-Lind-Romanen?«
»Im realen Leben«, beharrte Nadine auf ihren Vorstellungen. »Das ist alles nur eine Frage der Organisation.«
»Na, da bin ich aber gespannt.«
Karin ergriff die Kuchenschaufel und begann, Tortenstücke zu verteilen.
»Weißt du, die Babys, mit denen ich bisher zu tun hatte, ließen sich nicht eben mal so mit der linken Hand versorgen. Die waren verdammt anspruchsvoll und haben mich praktisch den ganzen Tag auf Trab gehalten und oft auch noch nachts.«
»Ach, Mama!«
Nadine verzog das Gesicht wie ein nöliges kleines Mädchen. »Was verlangst du, dass ich jetzt alles liegen und stehen lasse und nur noch schwanger bin? Ich muss doch auch an die Zukunft denken.«
Karin nickte. »Ja, und zwar mit dem Baby.«
»Gibt es was Neues von deinem Baby?«
mischte sich Luitgard ein, die gerade mit zwei Kuchentabletts in den Händen auf die Terrasse gekommen war und die letzte Bemerkung ihrer Schwiegertochter gehört hatte.
»Nein, wir reden gerade über Kinder und Berufstätigkeit«, klärte Nadine sie auf. »Ich versuche meiner altmodischen Mutter gerade klarzumachen, dass ich gerne weiterarbeiten und trotzdem das Baby haben möchte.«
»Die Reihenfolge ist schon verkehrt«,
spottete Karin,
die sich über das Wort altmodisch ärgerte. »Du möchtest ein Baby und trotzdem arbeiten.«
»Das finde ich sehr vernünftig«, lobte Luitgard. »Wenn ich es heute noch mal zu tun hätte, würde ich das auch so machen. Das Leben einer Frau besteht nicht nur aus Haushalt, Kindern und später Oma sein.«
»Siehst du?« Nadine schickte Karin einen triumphierenden Blick zu. »Oma denkt genauso wie ich.«
»Nun, ich kann den Kindern da nur zustimmen«,
stieg jetzt auch Frank in die Runde ein.
»Ihr jungen Leute habt heute eine solche Fülle an Möglichkeiten, euch weiterzubilden und beruflich weiterzukommen. Da wäre es wirklich dumm von dir, Nadine, wenn du das alles fortwirfst und dich zu Hause vergräbst.«
»Okay, ihr seid euch einig«, riss Karin das Wort an sich. »Ihr erlaubt aber, dass ich das alles ein bisschen anders sehe. Zum Beispiel drängt sich mir die Frage auf, wie ihr das anstellen wollt. Soll das Kind zu einer Tagesmutter gebracht werden? Wollt ihr Jobsharing machen oder wie stellt ihr euch das vor?«
»Tagesmutter?«
Kevin, der sich bisher tunlichst rausgehalten hatte, hob entsetzt die Hände.
»Nein, eine Tagesmutter kommt nicht in Frage. Ich gebe doch unser Baby nicht zu fremden Leuten.«
Nadine machte ihm verstohlen Zeichen, dass er weiterreden sollte. Ihre Lippen formten sogar tonlos die Worte »Jetzt rede schon«. Aber Kevin übersah stur alle Bemühungen. Schließlich schien es Nadine zu reichen. Sie richtete sich auf ihrem Stuhl auf und verkündete mit einer Selbstverständlichkeit, die nur jungen Menschen oder ausgemachten Egoisten zu eigen ist.
»Mutti, wir haben fest damit gerechnet, dass wir das Kleine zu dir bringen können.«
»Zu mir?«
Karin verschlug es kurzfristig den Atem. Saß dieses blöde Kamerateam von Verstehen Sie Spaß etwa schon wieder in den Nachbarhecken und lachte sich ins Fäustchen?
»Aber Mama, ja«,
hörte sie Nadines Stimme wie aus weiter Ferne an ihr Ohr dringen. »Du wirst doch sicher auch nicht wollen, dass dein Enkel zu irgendwelchen wildfremden Menschen geht.«
»Bei dir ist es bestimmt am allerbesten aufgehoben«,
wagte sich nun auch der feige Kevin aus der Deckung.
»Nadine und ich sind uns da vollkommen einig. Wenn wir jemandem unser Baby anvertrauen, dann nur dir.«
Und schmeichelnd fügte er hinzu:
»Du wirst bestimmt die allerbeste Omi der Welt.«
»Wir haben uns das so gedacht«, plapperte Nadine los. »Du nimmst unser Kleines von Montag bis Freitag und am Wochenende ist es dann bei uns.«
»Natürlich auch abends«,
warf Kevin rasch ein.
»Ich würde es morgens, bevor ich in die Firma fahre, zu dir bringen und Nadine holt es abends wieder ab.«
»Das ist doch toll geregelt, nicht wahr?«
freute sich Nadine über ihren cleveren Einsatzplan. Sie strahlte, als hätte sie soeben den Stein der Weisen gefunden oder den Heiligen Gral. Karin kniff die Augen zusammen, um die Gartenzwerg-Nachbarhecke nach dem Kamerateam abzusuchen. Es saß dort, ganz bestimmt. Wahrscheinlich hatte es Frau Gartenzwerg geholt als Rache für die bumsenden Gnome, die die Psyche ihrer Kinder bedrohten. Aber wenn sich auch die ganze Nation darüber schippelig lachte, Karin fand das, was sie gerade erlebte, überhaupt nicht lustig. Sie gab sich einen Ruck, richtete sich auf ihrem Stuhl kerzengerade auf und erklärte mit fester Stimme: »Ich möchte gar nicht die Weltmeisterin der Omis werden.« Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, war ihr glasklar bewusst, dass sie gerade genau das aussprach, was sie empfand. Sie hatte absolut keine Lust, einen Säugling zu beaufsichtigen. Schon gar nicht für Jahre, eventuell vielleicht sogar bis zu dessen Abitur.
»Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ihr ein Baby bekommt und wir bald Oma und Opa sein werden. Aber ich möchte es auf gar keinen Fall jeden Tag versorgen.«
Sie wandte sich an Kevin, der vor Verlegenheit mal wieder in seinem Hemd verschwinden wollte.
»Damit das ganz klar ist, wir sind immer für euch da. Wenn ihr mal ausgehen wollt oder irgendwie Not am Mann sein sollte, werden wir gerne stundenweise Babysitter spielen, aber nicht jeden Tag.«
»Aber Mama«, Nadine schossen die Tränen in die Augen, »wir haben fest mit dir gerechnet.«
Hilfesuchend wandte sie sich an ihren Vater.
»Das könnt ihr doch nicht machen. Wenn ihr uns jetzt im Stich lasst, dann«,
nun kulletten dicke Tränen über ihre Wangen,
»dann ist unsere ganze Zukunftsplanung im Eimer.«
»Na ja, also«,
Frank bewegte sich unruhig auf seinem Stuhl.
Ich verstehe dich ja, aber wenn Karin...
Nadine begann herzzerreißend zu schluchzen. Wie immer konnte Frank ihren Tränen nichts entgegensetzen.
Karin!
Er sah zu seiner Frau, die seinen Blick misstrauisch erwiderte.
Das kannst du nicht machen. Du verbaust den Kindern die ganze Zukunft.
Ach, wirklich? Karin beugte sich weit vor, um ihm über den Tisch hinweg in die Augen sehen zu können.
Warst du nicht der Mann, der erst neulich gesagt hat, dass er keinen Nerv mehr hat für Babygeschrei und volle Windeln?
Nun, ich habe eine Neuigkeit für dich. Ich habe den Nerv auch nicht mehr dafür. Kleine Kinder gehen mir schlichtweg auf den Keks.
Sie wandte sich an Kevin und die flennende Nadine.
Ihr habt euch dafür entschieden, ein Kind zu bekommen. Das ist gut so. Aber eure Zukunftsplanung von uns abhängig zu machen und noch schlimmer, einfach vorauszusetzen, dass wir in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen, das war einfach nur dumm von euch. Ihr werdet wohl oder übel umdisponieren müssen.
Ja,
meinte Luitgard, die bisher geschwiegen hatte.
Da muss sich Karin beipflichten. Ihr könnt doch nicht einfach so über sie und ihre Zeit verfügen.
Jetzt war Karin vollends davon überzeugt, dass man ihre Familie für, verstehen Sie, Spaß ausgewählt hatte. Dass ihre Schwiegermutter sich auf ihre Seite schlug, konnte sich nur ein Drehbuchautor ausgedacht haben. Von alleine und ohne Honorar wäre Luitgard nie auf so eine Idee gekommen.
»Aber Mutti hat doch sowieso nichts zu tun«, begehrte Nadine auf. »Papa ist den ganzen Tag in seinem Betrieb. Oliver und ich wohnen nicht mehr hier. Da hat sie doch Zeit en masse, sich um unser Baby zu kümmern.«
»Stimmt, die hätte ich«, gab Karin ihrer Tochter recht. »Aber weißt du, auch ich habe Zukunftspläne geschmiedet, und zwar für die Zeit nach der Familienpflege, und diese Pläne sehen nun mal nicht die Versorgung eines weiteren Säuglings vor.«
»Ach, und wie stellst du dir dein Leben ohne Familie vor?«
fragte Frank interessiert.
»Ja, das würde ich gerne wissen«,
schniefte Nadine.
»Ganz einfach, ohne plärrenden Säugling im Haus«, erklärte Karin ihren Lieben.
»Mal ganz ehrlich, ihr mögt meine Arbeit als Hobby belächeln, aber mir ist sie wichtig und ich will mich ihr endlich ungestört widmen können, ohne dass mir schon wieder ein Kleinkind dazwischenfunkt. Ich war über 20 Jahre für euch da, habe mich euren Bedürfnissen angepasst, mein ganzes Leben nach euch ausgerichtet. Jetzt, wo ihr erwachsen seid und für euch selbst sorgen könnt, werde ich endlich auch mal tun, was mir passt.«
»Na, das waren ja wirklich klare Worte.«
Nadine sprang auf, so temperamentvoll, dass sie dabei die volle Kaffeetasse umwarf. Ein hässlicher brauner Fleck breitete sich auf der schneeweißen Tischdecke aus.
»Du willst tun, was dir gefällt. Bitte schön, wir werden dich bestimmt nicht mehr dabei stören. Komm, Kevin, wir gehen.«
Damit stob sie davon, quer über den Rasen, ums Haus herum zu ihrem Wagen, den sie in der Einfahrt geparkt hatte. Ihr Lebensabschnittspartner sah ihr verwirrt hinterher, dann erhob er sich und sah verlegen auf sein angebissenes Tortenstück. Das war der Moment, in dem Frank seine Stunde gekommen sah, sich mal wieder als versöhnendes und alles ausgleichendes Familienoberhaupt zu profilieren.
»Kevin, warte!«
Er bedeutete dem jungen Mann, sich wieder zu setzen.
»Natürlich werden wir euch nicht im Stich lassen. Das, was Karin da gerade gesagt hat, das solltest du und Nadine wirklich nicht so ernst nehmen. Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, mein Junge. Schließlich lasse ich doch meine Kinder nicht mit ihren Problemen sitzen.«
Er lächelte allwissend jovial.
»So, und nun lauf deiner Frau hinterher und sieh zu, dass sie sich wieder beruhigt.« »Danke, Frank.«
Kevin war sichtbar erleichtert. Er stand auf, klopfte seinem beinahe Schwiegervater dankbar auf die Schulter, hauchte ein Küsschen auf Luitgards gepuderte Wange und schickte Karin ein schüchternes »Ciao, Karin«. Dann sauste er los, um Nadine einzuholen, bevor sie ohne ihn davonfuhr.
»Das hast du ja prima hingekriegt«,
schnaubte Frank, als vor dem Haus der Motor von Nadines Wagen aufheulte.
»Meine Güte, kann man denn hier nicht einmal mehr einen gemütlichen Sonntagnachmittag verleben, ohne dass du gleich einen Streit vom Zaun brichst?«
Karin sprang auf. »Ich habe einen Streit vom Zaun gebrochen?« Vor Zorn über die ungerechte Anklage umkrampften ihre Finger die Kuchenschaufel, als wollte sie damit auf ihren Mann losgehen.
»Das ist doch wohl die Höhe! Da entscheidet unsere Tochter über meinen Kopf hinweg, wie ich demnächst meine Zeit zu verbringen habe, und wenn ich mich dagegen wehre, fange ich einen Streit an?«
»Ja, das hast du!«
Frank war ebenfalls aufgestanden. Wie zwei Kampfhähne standen sie sich gegenüber, zwischen sich die Kaffeekanne und die Sonntagstorte, von der kaum jemand gegessen hatte.
»Du hast dich absolut unmöglich benommen. Ich hätte nie geglaubt, dass du einmal derart egoistisch reagieren könntest.«
»Kinder, ich gehe nach Hause«,
verkündete Luitgard, aber niemand achtete auf sie. Als sie es bemerkte, schnappte sie sich hastig ein Stück Torte, wickelte es in eine Serviette und verschwand, ohne sich zu verabschieden.
»Ich egoistisch?«
kreischte Karin, außer sich vor Entrüstung.
»Und was ist mit dir?«
»Ha! Soll ich etwa das Kind nehmen?«
Frank lachte höhnisch auf. Es klang furchtbar gekünstelt und trieb Karins Blutdruck noch 100 mmHg höher.
»Weißt du was? Ich würde es sogar tun, aber leider muss ich arbeiten, um das hier alles am Laufen zu halten.«
Dabei vollführte er eine weit ausholende Armbewegung, die das Haus, den Garten und die Kaffeetafel mit einschloss.
»Und dich um deine Freundin kümmern.«
Die Worte waren heraus, ehe Karin sich überhaupt darüber bewusst war, was sie da sagte. Erst als sie den verblüfften Gesichtsausdruck ihres Mannes bemerkte, wurde ihr nach und nach klar, dass sie gerade mitten ins Schwarze getroffen hatte. Eddys Bierbrunnen war eine ebenso verkommene Kneipe wie das ganze Viertel. An der fleckigen Theke standen ein paar reichlich suspekt aussehende Individuen herum, die an Zigarettenstummeln saugten und dabei trübe in ihr Bier starrten. Niemand kümmerte sich darum, als Jonas an einem der Tische Platz nahm. Irgendjemand musste vor Jahren einmal versucht haben, der Pinte einen etwas freundlicheren Anstrich zu verpassen. Aber inzwischen waren die bunten Kalenderblätter verblasst und mit Fliegendreck übersät. Die ehemals rosa Tapete löste sich in den Ecken und hing als graubraune Fetzen herunter, und die Stoffblumen in den hässlichen Plastikväschen waren von Zigarettenglut, Bierspritzern und schmutzigen Händen unansehnlich geworden. Jonas vermied es, sich näher umzusehen. Er bestellte bei dem maulfaulen Wirt ein Wasser, Bier und einen klaren und wartete dann ungeduldig auf das Erscheinen seiner noch Ehefrau. Lydia stellte seine Geduld nicht auf eine allzu harte Probe. Angezogen von dem Wissen, dass Alkohol auf sie wartete, betrat sie das Lokal. Die Kerle an der Theke hoben träge die Köpfe.
»Hey, Liddy«,
rief ein Kerl mit einer verdreckten Baseballmütze auf dem vermutlich kahlen Schädel.
»Hast du mal ein bisschen Zeit für einen alten Freund?«
»Hals Maul, Hotte«,
pöbelte Lydia zurück und ging zu Jonas, der ihr ohne Begeisterung entgegensah. In dem grellroten Lackmini, der grünen Wickelbluse, durch deren dünnen Stoff man ihre mageren Hängebrüste sehen konnte, und den hochhackigen, billigen Riemchensandaletten wirkte Lydia nicht besser und nicht schlechter als eine 5-Euro-Note. Sie zog sich einen Stuhl heran, ergriff das Schnapsglas noch während sie sich setzte und kippte den Inhalt in einem Zug hinunter.
»Ey, auf einem Bein kann ich nicht stehen!«
Sie hob Jonas auffordernd das leere Glas entgegen und er sah sich nach dem Wirt um.
»Bring mir am besten gleich die ganze Flasche!«
erhöhte Lydia Jonas' Bestellung. Sie knallte das Glas auf den Tisch und grinste mit ihrem knallrot geschminkten Mund.
»Das hier«,
sie tippte mit ihrem langen Zeigefingernagel an das Gläschen,
»ist der einzige wahre Freund. Lass dir nichts erzählen von deinen Ärzten oder von diesen Seelenklempnern, wo ihr fein Pinkel ja heutzutage dauernd hinrennt. Der Schnaps, der wärmt dich, wenn du dir im Winter auf der Straße fast den Hintern abfrierst, und er lässt dich die miesen Typen vergessen, die dir für ein paar lausige Euros ihre dreckigen Dinger reinstecken wollen.«
Das schrille Auflachen fuhr schmerzhaft in Jonas Ohren.
»Aber was rede ich da? Du bist ja fein raus, geht dir richtig gut, nicht wahr? Brauchst nicht jeden Cent dreimal umzudrehen.«
Ja, es geht mir gut,
quetschte Jonas mühsam heraus. Er wusste selbst nicht genau, was er eigentlich für diese Frau empfand. War es Mitleid oder Ekel, das sein Inneres in heißen Wellen überflutete?
Und Jens Torben auch. Der Junge macht sich gut.
Ah ja, mein Baby.
Lydia riss dem Wirt die Flasche aus der Hand, goss ein und kippte sich den Schnaps mit einer ruckartigen Bewegung in den Mund.
Es wird dich nicht wundern, wenn mich der Kleine nicht sonderlich interessiert. Hab einfach keine Beziehung zu Kindern.
Das weiß ich,
dachte Jonas bitter.
Du hast keine Beziehung zum Geld, zur Partnerschaft und schon gar nicht zu Kindern. Wie gut, dass es Menschen wie Allison gibt, die sich sogar der Kinder annehmen, die nicht ihre eigenen sind. Dann brauchen wir ja gar nicht lange herumzureden,
sagte er laut, in der Hoffnung, das Gespräch so schnell wie möglich hinter sich bringen zu können.
Du ahnst vielleicht schon, weshalb ich dich aufgesucht habe?
Lydias Blick wurde misstrauisch.
Wie hast du mich gefunden?
Fragte sie, um Zeit zu gewinnen.
Über einen Privatdetektiv.
Jonas schob die Schnapsflasche aus Lydias Reichweite und warf ihr dabei einen warnenden Blick zu.
Du kannst nach unserer Unterhaltung so viel trinken, wie du willst. Aber für das, was ich dir zu sagen habe, ist es unbedingt notwendig, dass du einen klaren Kopf hast.
Ah, es spricht der Herr Jurist.
Lydia grinste spöttisch.
Hat dir der Detektiv auch erzählt, dass ich 3 Jahre gesessen habe?
Der Detektiv hat mir noch viel mehr erzählt,
erwiderte Jonas schroff.
Aber das steht hier nicht zur Debatte. Bei diesem Treffen geht es einzig und alleine um unsere Scheidung. Ich bin hierher gekommen, um das Wichtigste mit dir zu besprechen. Dabei gehe ich nicht davon aus, dass du etwas dagegen einzuwenden hast.
Lydias Lächeln wurde boshaft.
Ach nee, gehst du nicht?
Sie griff blitzschnell nach der Flasche und goss sich das Glas randvoll.
Dann will ich dir mal was sagen, mein Lieber. Sieh dich mal um. Glaubst du, ich lebe zum Spaß in dieser Rattengegend? Nee, bestimmt nicht.
Sie verstummte und kippte den Schnaps auf einen Rutsch hinunter.
Dein Freund Hugo, dieses Riesenarschloch, hat sich als echte Niete entpuppt. Der ist abgehauen und hat mich mit einem Haufen Schulden sitzen gelassen. Mann, ich bin total pleite, muss für jeden Kerl, der ein paar Euros dafür locker macht, die Beine breit machen. Glaubst du, ich bin wild drauf, so weiterzuleben?
Habe ich dich verlassen? Fragte Jonas mit einem süffisanten Lächeln. Du warst doch nicht mehr zu halten. Warum jammerst du jetzt?
Lydias Gesichtsausdruck wurde hart.
Ich will Kohle sehen,
erklärte sie störrisch.
Keine Kohle, keine Scheidung.
Lydia, wir leben seit 10 Jahren getrennt,
erinnerte Jonas sie mit sanfter Stimme.
Ich brauche weder dein Einverständnis noch irgendwelche Bestechungsgelder, um mich von dir scheiden lassen zu können.
Lydia tat, als hätte sie nichts gehört.
Ich schalte die Presse ein und verkaufe denen eine traurige Story von wegen verstoßener Ehefrau. Mann lebt wie die Made im Speck und Frau hat nicht mal genug Geld, um sich eine Currywurst zu kaufen.
Ihre Augen glitzerten tückisch.
Was meinst du denn, wie du dann dastehst?
Sie reckte das spitze Kinn.
Du musst mir Unterhalt zahlen und eine Wohnung. Ich meine eine richtige Wohnung, nicht so ein Loch wie das, in dem ich hause, und ein Auto.
Halt den Mund, fuhr Jonas sie an. Du solltest vorsichtiger sein mit dem, was du sagst und forderst.
Ich habe immerhin ein Kind von dir.
Jonas schüttelte den Kopf.
Vergiss es einfach, Lydia, und lass uns über die Formalitäten reden.
Er lehnte sich zurück.
Da ich mich um den Jungen kümmere, hast du nur sehr wenige Ansprüche. Aber ich bin bereit, dir 3 Jahre lang jeden Monat einen gewissen Betrag zukommen zu lassen, der dir helfen soll, wieder auf die Beine zu kommen. Vorausgesetzt, du gibst das Geld nicht gleich wieder an Hugo weiter.
Lydia stieß wieder dieses heisere Lachen aus, das Jonas in den Ohren schmerzte.
Dein sauberer Freund, der hat sich doch schon vor 5 Jahren aus dem Staub gemacht, gleich nachdem er den letzten Cent von meinem Geld auf den Kopf gehauen hat.
Dass es sich dabei um Jonas Geld gehandelt hatte, hatte Lydia großzügig vergessen. Aber er vermied es, sie darauf aufmerksam zu machen.
Was meinst du, wie ich geguckt hab, als plötzlich der Kuckuckskleber vor der Tür stand? Hugo hat ein Vermögen mit seinen Nutten unterm Spieltisch durchgebracht.
Dann wirst du das Geld dazu verwenden, die Schulden abzubezahlen?
Klar doch, versprach Lydia. Aber die Art, wie sie es sagte, verriet ihm, dass sie log. Ich werde meine Schulden bezahlen und einen Laden aufmachen, aber da musst du schon ein paar Scheinchen springen lassen.
Ich habe die notwendigen Papiere dabei,
sprach Jonas weiter, ohne auf ihre Anspielung einzugehen.
Du brauchst nur alles zu unterschreiben, dann kann die Sache abgeschlossen werden.
Lydia kniff die Augen zusammen. Sie beugte sich vor, musterte Jonas, dann seufzte sie und lehnte sich zurück.
»Ich bin sicher, dass du mich übers Ohr haust, aber was soll ich gegen einen Rechtsverdreher wie dich ausrichten? Wird schon seine Richtigkeit haben. Irgendwie.«
Jonas nahm den Umschlag aus seiner Flugtasche und breitete die Unterlagen auf den Tisch aus. Lydia interessierte nur die Summe, die er ihr als eine Art Abfindung zahlen wollte. Ohne Murren setzte sie ihre Unterschriften unter die jeweiligen Vereinbarungen und Anträge und goss sich danach den nächsten Schnaps ein.
»Ich reiche morgen die Scheidung ein«, erklärte Jonas ihr. »Und wenn du nicht in die Puschen kommst und deinen Anwalt damit beauftragst, alles zu erledigen, jage ich dir alles auf den Hals, was irgendwie unangenehm ist.«
»Hey, ist ja schon gut«, murmelte Lydia. »Kannst dich auf mich verlassen.«
Jonas sammelte die Papiere ein und erhob sich, überlegte es sich jedoch noch einmal anders.
»Weißt du, wo Hugo jetzt ist?«
Lydia hob den Kopf und sah ihn aus wässrigen Augen an.
»Keine Ahnung. Glaube, der feige Kerl hängt irgendwo in München rum. Der Junge, der hier nach dem Rechten sieht, hat behauptet, dass er ihn mal in irgend so einem Pussyladen gesehen hat. Aber ich weiß nicht, ob's stimmt. Vielleicht wollte der Typ auch einfach was reden.«
»Na gut.«
Jonas wandte sich endgültig zum Gehen. Mit mühsam unterdrücktem Ekel drückte er dem schmuddeligen Wirt ein paar Geldscheine in die Finger. Wahrscheinlich viel zu viele. Und machte, dass er ins Freie kam.